Dann begrüße ich dich erstmal, Thorsten, hier im Studio.
Ja, hallo.
Du hast vor, tatsächlich heute Abend einen Vortrag beim Jour Fix zu halten, und zwar über Antizionismus statt Staatskritik, Antisemitismus statt Kritik der politischen Ökonomie. Das musst du mir jetzt etwas erklären.
Ja, Anlass ist die Beobachtung, die Tatsache, ich bin ja schon relativ lang, seit einigen Jahrzehnten in der deutschen Linken unterwegs, dass seit den Nullerjahren sich auch in der radikalen Linken zunehmend Inhalte, Denkmuster verbreiten, die, ja, sagen wir mal, klassische linke Standards der Staatskritik oder auch der Materialismuskritik vermissen lassen und stattdessen zunehmend Vorstellungen, Ideen aufgreifen, die eigentlich von der politischen Gegnerschaft kommen, nämlich aus der Rechten sich speisen. Und das versuche ich in dem Vortrag nachzuzeichnen. Anlass ist sind die Aktivitäten der Schweizer Gruppe Lotta. Wir vom Bündnis gegen Antisemitismus haben letztes Jahr eine Solidaritätsdemonstration in Basel veranstaltet für Yuval Raphael, also die israelische Sängerin, die das Nova-Festival überlebte und die dort angetreten ist und die empfangen wurde mit einer sehr...
Nova-Festival war das am 7. Oktober, das, genau, was überfallen worden,
genau,
ist,
wo so viele Menschen umgebracht wurden. Genau, wo einige hundert von jungen Menschen einfach getötet worden sind. Und sie überlebte unter einem Leichenberg. Und sie wurde begrüßt dort von einer großen Demonstration, die sehr kämpferisch gewesen ist und auch sehr radikal im Gestus. Und mir ist zum ersten Mal diese Gruppe Lotta dann über den Weg gekommen. Und es stellte sich heraus, dass es halt eben einige der wenigen Gruppen, sagen wir mal, des linksradikalen Spektrums, die sehr antizionistisch ausgerichtet sind, die sich tatsächlich auch mit Inhalten beschäftigen, Texte produzieren. Und ich versuche, anhand der Texte, die diese Gruppe von 2021 bis aktuell zu diesem Jahr veröffentlicht hat, eben nachzuweisen, wie so eine zunehmende Orientierung letztendlich auch an faschistischen Inhalten sich in linksradikalen Milieus durchsetzt.
Faschistisch, kannst du das noch ein bisschen erläutern? Was sind das faschistische Inhalte, die da vorkommen?
Naja, faschistische Inhalte ist ja die Annahme sozusagen, es gibt das Volk als ein harmonisches Kollektiv, und dieses Denkbild sozusagen wird zusammen aufgegriffen und dann ganz explizit, jetzt auch in dieser jüngsten Schrift von Lotta, wird gesagt, dass kommunistische Gruppen stärker kämpfen müssten, um Märtyrer zu produzieren, denn sozusagen die nationale Identität würde sich nur im Märtyrertum herstellen. Ja, und das ist wirklich ein Begriff, den man auch so vom Institut für Staatswissenschaften in Schnellroda beispielsweise von Kubitschek hört. Letztendlich eine hegelische Gedankenfigur. Also der Staatsbürger erweist sich als aufrechter Staatsbürger erst dann, wenn er zum tödlichen Selbstopfer bereit ist. Und das lesen wir so eins zu eins mittlerweile in diesen linksradikalen Kreisen.
Oh, das könnte man vielleicht auch in Teheran hören.
Das könnte man auch in Teheran hören, und das finde ich auch ganz interessant. Also linke Kritik muss ja eigentlich eine umfassende Analyse von Geschichte, Ideologie und Akteuren leisten. Das findet dort nicht statt, und während man noch vor einigen Jahren, beziehungsweise Lotta, sich von Islamisten abgegrenzt hat und gesagt hat, also Islamisten benutzen Kommunisten eigentlich nur als willige Helfer und wären keine Bündnispartner, hat sich das radikal geändert. Man steigt hier auf diesen Zug auf, und deswegen fehlt auch, und das finde ich aus linker Perspektive recht überraschend, jegliche Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Vorstellungen, aber auch der gesellschaftlichen Realität bei den islamistischen Playern im Nahen Osten.
Wie werden die dann verkauft?
Naja, als im klassischen Hauptwiderspruchsdenken, das ist auch ganz interessant, also es werden ja sehr viele Ideen aus den 60er Jahren recycelt, weil einerseits sozusagen in der Linksradikalen ja so Ansätze von Triple Oppression oder später dann auch Intersektionalität sich verbreitet haben, geht man jetzt in diesen Kreisen zumindest wieder auf den Hauptwiderspruch, und die Argumentationskette ist dann folgende. Also wir müssen zuerst Israel zerstören, dann wird sozusagen dem Imperialismus, vor allen Dingen so dargestellt durch die USA, ein schwerer Schlag verpasst. Und mit deren Niedergang würde sich sozusagen dann das Reich der Freiheit eröffnen. Ja, und in dieser Logik der Argumentation sind dann alle Kräfte begrüßenswert, die halt Krieg gegen USA und Israel führen. Also in der Logik, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Mhm. Und da sieht man dann auch großzügig darüber hinweg, dass was dort sich abspielt, ja, mit linken Vorstellungen von einer freieren Gesellschaft, von dem Vermeiden von Leiden und Gewalt, von Ausbeutung wirklich nichts zu tun hat, sondern man mit Kräften kooperiert, die auch die eigene Bevölkerung einfach ans Messer liefern.
Also schon fast messianistische Vorstellung, wie man sie übrigens auch von den Rechten in den USA ein bisschen kennt.
Auf jeden Fall. Und das ist ja das Fatale, dass sozusagen die, das wäre jetzt auch so eine These, dass halt, wenn halt so die Krise des Kapitals und auch der Staatlichkeit, die sozusagen diese Kapitalverwertung organisiert, nicht angemessen reflektiert wird, dann ist man halt mehr oder weniger gezwungen, auch diese Gedankenform zu reproduzieren. Und das müssen wir leider zurzeit beobachten.
Mhm. Nun gibt es ja, also Lotta kenne ich jetzt nicht so genau, aber aus dem Spektrum der Palästina-Solidarität auch den Vorwurf, dieser Antisemitismus-Vorwurf würde funktionalisiert, um halt die Solidarität mit Opfern in Palästina zu unterdrücken. Lassen wir das mal so für ein bisschen so bei sich stehen, aber andererseits ist es natürlich schon so, dass auch im Moment, also gerade im Gazastreifen oder sowas, Palästinenser auch wirklich leiden. Also das macht den 7. Oktober nicht besser und die Hamas hat da vielleicht auch ihre Mitschuld, oder sicher auch ihre Mitschuld, weil sie die Leute in diese Konfrontation getrieben hat. Aber trotzdem ist es auch sehr weit gehend, was Israel da macht.
Auf jeden Fall. Also die Situation im Gazastreifen, da braucht man auch nichts zu beschönigen, ist katastrophal. Da stellt sich die Frage, ob das so kommen musste und warum das so gekommen ist. Wir haben es ja mit einer Destruktionslogik zu tun, die also überall zu finden ist. Ja? Und gerade die Geschichte des Gazastreifens wäre hier nochmal genauer zu untersuchen. Also 2005 haben die Israelis ja den Gazastreifen geräumt und 2006 bei den Wahlen hat die Hamas sich durchgesetzt und dann in einem Art Bruderkrieg, Bürgerkrieg sozusagen die eigene Machtposition gegen die konkurrierende PLO ja auch durchgesetzt, auch mit sehr brutalen Mitteln. Und dann begann eigentlich ein Aufbau des Gazastreifens zu einer Art unterirdischer Festung zum Krieg gegen Israel. Und das wurde ja finanziert natürlich durch die USA, Europa, Deutschland und Frankreich, aber auch durch Katar, Iran und Saudi-Arabien. Und seit 20 Jahren gibt es ja eine wirklich destruktive Eskalationslogik. Also die Hamas oder befreundete Gruppierung schießen Raketen auf Israel. Das israelische Militär antwortet immer stärker eskalierend. Und also spätestens seit dieser doch sehr zerstörerischen Antwort der IDF 2016 bei dieser Operation Gegossenes Blei war eigentlich klar, in welche Richtung eine weitere Eskalation geht. Und man muss leider auch feststellen, dass die Hamas genau darauf abgezielt hat. Also der 7. Oktober war eine kollektive Kamikaze-Aktion, die militärisch nicht gewonnen werden konnte und natürlich auch diese Zerstörungen der IDF, die wirklich schrecklich sind, da gibt es nichts zu beschönigen, ja auch heraufbeschworen hat. Und das ist ja auch das Kalkül der Hamas, das muss man einfach so sagen. Sie hätten ja auch die Geiseln wesentlich früher freigelassen können. Das ist nicht geschehen, sondern man hat eigentlich diesen Krieg so lange herausgezögert, bis das israelische Militär kurz davor war, den ganzen Gazastreifen zu erobern und damit sozusagen die letzte Bastion der Hamas. Und genau, also insofern haben wir es hier mit einer destruktiven Eskalationslogik zu tun, die natürlich dann auch befeuert wird, wenn man diese Aktion des 7. Oktober gutheißt, wie es ja von einigen Gruppen auch definitiv und leider passiert. Und damit natürlich auch dann die damit einhergehenden Folgen, die tatsächlich katastrophal sind.
Gut, aber da kann man ja auch Israel nicht ganz aus der Verantwortung herausnehmen.
Auf keinen Fall. Also ich meine, auch in Israel ist es ein Nationalstaat mit dementsprechenden Dynamiken, in der sich die Rechte auch aufgrund dieser Situation in den letzten 20, 30 Jahren immer weiter verstärkt hat. Und klar, wenn du natürlich rechtsextreme Figuren wie Ben-Gvir oder Smotrich in der Regierung hast, zeigt sich natürlich dementsprechend auch in politischen, auch militärischen Entscheidungen. Ja, das repräsentiert ja ein politisches Spektrum, was dann eben auch sich derart dann militärisch und politisch zeigt. Ja.
Wo wäre für dich die Grenze zwischen einer Kritik am militärischen Vorgehen Israels und anderen Sachen als Staat und antisemitischen Kritik an Israel? Wo wäre da für dich die Grenze?
Ich glaube, das ist relativ einfach zu benennen. Also erst einmal kann man sich relativ zuverlässig an die linken Kräfte in allen Gesellschaften halten, was die von der ganzen Sache denken. Und es ist ganz interessant, dass sozusagen die linke palästinensische Opposition hier kaum hörbar ist und die zurzeit natürlich auch unter dem Gazastreifen massiv zu leiden hat. Es gab ja dort Demonstrationen, die gegen die sehr brutal vorgegangen wird. Und genauso kann man sich auch an die israelische Linke halten, was die sozusagen von den Entwicklungen im Land hält. Und der große Unterschied ist eigentlich prinzipiell sozusagen, geht es um eine Staatskritik, die jetzt sozusagen die negative Wahrheit des Staates nur am Staat Israel wahrnimmt und was einfach Staatlichkeit bedeutet, nämlich ein Zwangssystem, das nach innen und nach außen ja auch immer mit Gewalt aufrechterhalten wird, sich nur daran stört, dass es gerade oder sich überhaupt stört, dass es einfach nur in Israel so manifestiert. Oder beurteilt man tatsächlich politische Verhältnisse in einem Land? Ja. Und natürlich, Politik kann jederseits kritisiert werden. Die Frage halt ist sozusagen, wie das Verhältnis zu anderen ähnlichen politischen Verhältnissen in anderen Ländern ist. Und da kann man, glaube ich, relativ eindeutig sehen, dass in einem bestimmten Teil der Linken sozusagen Israel mittlerweile zum ultimativ Bösen geworden ist, der sozusagen, also indem man oder mit dessen Austreibung man hofft, alles Negative von Staatlichkeit sozusagen auslöschen zu können und dass dann eben auch so Fantasien laut werden, eben von dem kollektiv harmonischen Volk, zu dem man erst kommen müsste, damit sich sozusagen Friede und Freiheit überall verbreitet. Und wer mal das Kapital von Karl Marx gelesen hat, der weiß eigentlich, dass sozusagen die Synthesis des Kapitals eine Gesellschaftsstruktur ist, die man ja nicht auslöschen kann, wenn man sozusagen eine Manifestation aufhebt oder vernichtet. Diesen Fehler hat ja auch schon die RAF gemacht, dass man denkt, okay, man kann politische Verhältnisse verändern, indem man Unternehmer oder Politiker erschießt. Und das Gleiche gilt ja sozusagen übertragen auch für das Kapitalverhältnis. Und das wäre eben so der Scheideweg. Ja, glaubt man tatsächlich, dass wenn es Israel vernichtet wird, was ja auch heißt, dementsprechend ist für die dort lebenden Menschen, dass dann sozusagen das Kapitalverhältnis oder überhaupt die Widersprüche von Staatlichkeit verschwinden.
Und die Unterdrückung der Frauen in Iran hört auch sofort auf.
Das, genau. Davon schweigen wir gar nicht, denn also die Geschlechterverhältnisse, die ja so in diesen Bündnispartnern von den Linken existieren, das ist dann Anathema, da wird überhaupt nicht drüber gesprochen.